Deutsche Bank präsentiert Perspektiven to go, Ihr Audio-Podcast rund um das Thema Börse. An den Märkten ist einiges los. Die Berichtssaison läuft auf Hochtouren. KI und ihre vermeintlich disruptive Wirkung auf einzelne Branchen sorgt für Kursschwankungen. Und auch der designierte Fed-Chef sorgt für Schlagzeilen. Wir ordnen die Lage ein. Wir, das sind Uli Stephan von der Deutschen Bank und ich. Mein Name ist Jessica Schwarzer und damit herzlich willkommen zu den Perspektiven to go. Uli, KI und ihre vermeintlich disruptive Wirkung auf einzelne Branchen. Zuletzt traf es die Versicherer, dann die Logistiker. Ist das Panikmache oder sind das begründete Zweifel an den Geschäftsmodellen in diesen Branchen?
Ja, der Markt sucht hier nach Orientierung, Jessica. Sicherlich wird die künstliche Intelligenz viele Branchen stark verändern und die Frage ist, welche Branchen in welchem Ausmaß. Hier hat beispielsweise das Unternehmen Algorithm Holdings, es hieß früher mal Karaoke Company, angeblich oder tatsächlich ein KI-Tool, also eine Software entwickelt, die es Logistikern stark vereinfacht, über ihre Container etc. zu wachen und sie im Auge zu behalten, das mit mehr Volumen im Transport und mit weniger Mitarbeitern. Solche Meldungen, ähnlich wie Anthropic für Unternehmen, die sich mit Datenservices und rechtlichen Fragen auseinandersetzen oder aber OpenAI und andere Large Language Models, die vor allen Dingen auch Softwareunternehmen angreifen, haben eben dazu geführt, dass es hier ziemliche Erschütterungen im Markt gegeben hat. Wir erinnern uns, vor einem Jahr hatten wir das Thema DeepSeek, was ja auch eine Revolution, da war es aber eher technisch gemeint und könnte eben die großen amerikanischen AI-Konzerne ablösen. Hier geht es jetzt wirklich darum, wie disruptiv wird denn die künstliche Intelligenz sein und wer wird davon getroffen werden, in welchem Maße. Ich glaube, man kann die Antwort noch nicht endgültig darauf geben. Ich bin aber schon der Meinung, dass wir an der einen oder anderen Stelle hier mittlerweile Übertreibungen sehen.
Diese Übertreibungen, die treffen ja auch Big Tech. Von schöpferischer Zerstörung war zu lesen. Und es eben sind die Aktien der US-Tech-Konzerne, die dann in die Tiefe gerauscht sind. Aber wir sehen uns ja gerade auch in den Quartalszahlen, Microsoft, Amazon und Co., die investieren munter weiter.
Ja, genau. Die Ankündigungen für die Investitionen sind ja sogar in der Berichtssaison nochmal nach oben genommen worden, um etwa 150 Milliarden US-Dollar auf mittlerweile bis zu 700 Milliarden allein von den Hyperscalern. Also das sind natürlich schon gewaltige Ankündigungen, die hier getätigt sind. Nichtsdestotrotz stellt man doch immer mehr fest, dass die künstliche Intelligenz zumindest das Potenzial hat, Jessica, hier Geschäftsmodelle wirklich zu verändern. Und die Frage ist natürlich, was bedeutet das? Also zuletzt bei den Versicherungen. Da hat man gesagt, naja gut, der ganze Vertrieb könnte natürlich über AI revolutioniert werden. Versicherungen grundsätzlich braucht man aber weiter. Nichtsdestotrotz hat der Markt mal die gesamte Branche, egal ob Vertriebe, Makler oder Versicherungskonzerne, in den Keller geschickt. Voraussichtlich deshalb, weil man auch bei den Versicherern mit Margenverlust rechnet. Allerdings muss man ja auf der anderen Seite sagen, dass Vertriebsrevolutionen möglicherweise diesen Versicherungen dann sogar helfen, vielleicht KI auch in einer besseren Ausgestaltung der Versicherungen bzw. der Prämien. Also da wird im Moment auch viel in einen Topf geschmissen, will ich sagen. Ich glaube, man muss nach vorne hin sich wirklich überlegen und differenziert mit den Themen umgehen, wer wird denn wie stark betroffen sein. Aber dass es Veränderungen gibt, das liegt, glaube ich, auf der Hand.
Ja, ich glaube, Anleger fürchten auch einfach, dass diese Milliardensummen, die da in die künstliche Intelligenz investiert wurden, dass das irgendwie ins Irrationale kippt, also mehr Fantasieprodukt als Umsatztreiber sein könnte. Sind die Ängste also eher überzogen?
Ja, aber da müssen wir jetzt konsistent bleiben. Also ich glaube, man kann nicht sagen, die KI wird alles disruptieren und die Welt komplett verändern. Auf der anderen Seite sind aber die Investitionen zu hoch und man sollte eigentlich weniger investieren, weil es alles sich nicht lohnt und nicht profitabel ist.
Bisschen irrational, wohl wahr, ja.
So, also beide Seiten werden so nicht funktionieren und deswegen versuchen wir wirklich so vorzugehen, dass wir überlegen, wo können denn Geschäftsmodelle betroffen sein, wo können sie zuerst betroffen sein, welche Auswirkungen hat das auf die Margen oder werden sogar ganze Geschäftsmodelle aus dem Markt gedrängt, wo wirkt es positiv, wo wirkt es negativ und dann muss man, glaube ich, sehr gezielt investieren. Im Moment ist der Markt aber glaube ich, noch nicht ganz so weit, sondern all das, was nach Disruption riecht, wird eben auch entsprechend belastet, wohingegen die Hardware immer noch recht ordentlich durch diese Fragestellung hindurchgeht. Also wenn man sich Semiconductor oder ähnliche anguckt, dann sind die Performance-Zahlen sicherlich nicht so negativ, wie wir das bei anderen gesehen haben, bei denen jetzt eben Disruption diskutiert wird.
Ja, und Silicon Valley verweist ja auch auf wachsende Cloud-Geschäfte, auf einen Wettlauf um Territorium. Also da muss man wohl jetzt einfach ein bisschen abstecken, wohin man will und wo man im Wettbewerb stehen will, richtig?
Ja, absolut. Es kommen natürlich auch immer wieder Nachrichten dann aus der Volksrepublik, die ja da auch nicht nachlässt und die dann, wo dann immer mal wieder Gerüchte kommen, dass man die Amerikaner ein oder überholt hätte. Wahrscheinlich ist das noch nicht ganz der Fall, aber dass die Chinesen sehr gut sind in Hardware und auch Software und damit dem gesamten Thema künstliche Intelligenz da, das ist sicherlich nicht von der Hand zu weisen und insofern erwächst natürlich hier auch eine Konkurrenz. Auch da muss man wieder sagen, mal gucken, wie intensiv denn diese Konkurrenz wird, denn wir wissen ja auch, dass ein großes, nicht börsennotiertes chinesisches Unternehmen, deswegen darf man den Namen nennen, Huawei oder Huawei, wie wir bei uns sagen würden, natürlich eine Konkurrenz wäre für westliche Konzerne, trotzdem nicht genutzt wird, weil man eben auf anderen Perspektiven hier Cybersecurity etc. Sorgen hat. Also insofern muss man auch da, glaube ich, konsistent bleiben bei seinen Erwartungen, wenn man sagt, also da wird China jetzt nun die amerikanische Dominanz komplett ablösen oder was da zum Teil diskutiert wird, da bin ich technisch noch nicht der Meinung und ich glaube auch, dass wir das inhaltlich so stark nicht erleben werden.
Was ich ja extrem spannend finde, dass seit Wochen in den USA der Technologieindex Nasdaq viel schwächer läuft als der ja eher traditionell ausgerichtete Dow Jones. Ist das ein vorübergehender Trend oder sehen wir einen Favoritenwechsel und welche Aktien sind das denn dann überhaupt, die da im Dow sind, welche Branchen?
Ja, Jessica, wir sehen tatsächlich Rotation everywhere, wenn ich das so ausdrücke. Darf. Wir sehen sie in der Technologie etwas holzschnittsartig sicherlich formuliert, aber man sieht sie von der Software in die Hardware. Wir sehen es von der sogenannten New Economy eher in die Old Economy, also beispielsweise europäische Versorger sind sehr gut gelaufen. Und man sieht es eben auch in den Regionen raus aus den USA, teilweise auch aus Europa und dafür sehr, sehr intensiv in die Emerging Markets, die in diesem Jahr eben hervorragend performen. Also insofern haben wir tatsächlich Rotation everywhere. Das ist das, was wir 2025 auch immer wieder diskutiert haben, dass der Markt eigentlich auf breitere Füße gestellt werden müsste, um weiter zu laufen, nicht nur auf die Technologie. Dass die Technologie allerdings jetzt so sehr, vor allen Dingen eben Software und andere Branchen, die hier von Disruption betroffen sein können, so sehr in den Fokus gerät, das war sicherlich vor einigen Wochen noch nicht in dem Maße erkennbar.
Ja, wir sehen ja wirklich einzelne Aktien, die fast schon nach unten durchgereicht werden, abgestraft werden, während die Indizes sich ja relativ stabil halten. Woran liegt das? Ist es die Berichtssaison? Läuft die besonders gut in den USA?
Ja, es ist für zum einen die von mir angesprochene Rotation, die wir sehen, denn die Berichtssaison, die du ansprichst, die ja auch sehr gut ist, ist ja auch bei der Technologie sehr gut und auch bei der Software sehr gut. Also auch die Magnificent Seven haben im Wesentlichen wieder geliefert. Da gab es hier und da ein Haar in der Suppe, wenn beispielsweise das Cloud-Geschäft nicht ganz so stark gewachsen ist, wie man sich das erhofft hatte, aber ansonsten die Zahlen doch über Erwartungen waren. Also insgesamt eine gute Berichtssaison auch bei der Technologie. Vor allen Dingen in den USA war mit um die 10% gerechnet worden. Wir marschieren jetzt auf die 14% zu Gewinnwachstum im vierten Quartal 2025 gegenüber dem vierten Quartal 2024. Und auch in Europa, da sind die Gewinne zwar auf deutlich niedrigerem Niveau, aber wenn man sich insgesamt anguckt, kann man nur sagen, dass die Unternehmen sehr positiv überrascht haben. Wir sind noch ein ganzes Stück hinterher. Es haben etwas mehr als die Hälfte der Unternehmen die Berichte vorgelegt, aber die Überraschungen liegen also bei 7%. Das heißt, die Unternehmen haben die Erwartungen bisher um 7% Punkte übertroffen, zeigt also auch in Europa eine gute Berichtssaison. Also es ist sozusagen beides. Mhm. Es ist die Rotation aufgrund der Diskussion um Disruption und es ist eine gute Berichtssaison insgesamt in der Breite des Marktes.
Ich weiß ja, dass du immer ganz gerne auf den sogenannten Surprise-Index schaust. Gibt es denn Ausrutscher nach oben oder unten? Und wie, das ist ja eher der Index für die USA. Und wie sieht es in Europa aus? Gibt es da auch Überraschungen?
Du meinst jetzt den Surprise-Index für die Gewinne, nicht auf der makroökonomischen Seite. Ja, da haben wir das ja auch. Da haben ganz nebenbei auch beide ins Positive gedreht. Also wir haben mittlerweile mehr positive Überraschungen als negative Überraschungen. Und das ist, glaube ich, nochmal ein ganz wichtiges Element, Jessica. Es gab in der Vergangenheit kaum Bärmärkte, wo das makroökonomische Umfeld sehr gut ist. Und das makroökonomische Umfeld, wie ich das gerade gesagt habe, ist gut. Vielleicht muss man das sehr weglassen, aber es ist gut. Die Volkswirtschaften werden wachsen. Aufgrund der riesigen fiskalischen Pakete ist das auch kaum anders vorstellbar. Dazu ist die Geldpolitik ja sehr freundlich insgesamt und wir erwarten auch weitere Zinssenkungen. Und das führt eben dazu, dass neben der guten Berichtssaison und den deutlichen Surprises, du hast es angesprochen, ich habe vorhin schon für Europa die 7% genannt, ich kann auch in den USA, da sind es über 5%, mit denen die Punkte, mit denen die Unternehmen die Erwartungen übertreffen. Also das passt schon auch ins makroökonomische Bild und insofern, ja, wird im Moment eben diskutiert an den Märkten, wer sind die Gewinner und Verlierer und vor allen Dingen stellt sich der Markt deutlich breiter auf, aber ich würde jetzt nicht mit einer großen Bessere rechnen, weil wir doch sehen, dass das Wachstum und dass die Fundamentaldaten sehr ordentlich sind.
Ach, das höre ich doch gerne. Du hast mir gerade noch ein gutes Stichwort gegeben, Geldpolitik. Alle lauschen natürlich dem designierten US-Notenbankchef Warsh. Der hat sich ja auch zu potenziellen Spielräumen, die Leitzinsen zu senken, geäußert. Ist das ein Vorbote, dass die FED die Zügel doch weiter lockern wird? Und was hat er überhaupt genau gesagt?
Ja, also zum einen muss man sagen, dass die Inflationszahlen in den Vereinigten Staaten zuletzt besser waren als erwartet. Also sie waren niedriger. Wir haben eine Headline-Inflation, also wo alles mit einbezogen ist, von 2,4%. Die ist gesunken um 0,3 Prozentpunkte von 2,7. Erwartet waren 2,5, also sogar noch niedriger als erwartet. Und auch die Core-Inflation, also unter Herausrechnung von Lebensmittel und Energie, ist leicht gefallen. Also das ist bewegt sich in die richtige Richtung. Nichtsdestotrotz hat der Markt zuletzt die weiteren Senkungen der FED etwas nach hinten geschoben, weil eben das makroökonomische Umfeld so gut war, weil auch der Arbeitsmarkt so gut war. Und jetzt haben wir noch zwei Sitzungen mit Jerome Powell. Mal gucken, ob er was tun wird. Der Markt rechnet eher nicht damit. Und dann kommt ja, ich glaube, er ist noch nicht vom Senat bestätigt worden, Kevin Warsh ans Ruder. Zumindest ist er nominiert vom amerikanischen Präsidenten. Wir hatten, glaube ich, auch hier schon drüber gesprochen, ein traditioneller Notenbanker alter Schule, der auch schon mal im Board der FED gesessen hat. Und Kevin Warsh hat jetzt den Vorschlag gemacht, dass man enger mit der amerikanischen Treasury, also mit dem Finanzministerium, zusammenarbeiten sollte, vor allen Dingen dann, wenn es um die Steuerung der FED-Bilanz geht. Ist jetzt alles ein bisschen technisch, aber man hat gesagt, dass man da eben sich besser abstimmt, wie viel Anleihen denn die FED kaufen sollte und vor allen Dingen in welchem Laufzeitsegment sie das tun könnte. Und hier ist der Vorschlag von Kevin Warsh, dass man das eher auf der kurzen Seite macht, um die Zinsstrukturkurve insgesamt etwas flacher zu machen. Dann müsste Treasury weniger langfristige Anleihen emittieren. Das würde dazu führen, dass man weniger Angebot hat. Dann käme die lange Seite ein Stück weit nach unten in der Theorie und die kurze Seite würde vielleicht ein Stück weit nach oben gehen. Wobei wir ja alle wissen, dass für die wirtschaftlichen Entscheidungen das lange Ende natürlich das Entscheidendere ist. Soweit die Theorie, ob das so kommt oder ob der Markt dann diskutiert, na, rückt denn jetzt FED und Finanzministerium so eng zusammen, dass wir hier über Abhängigkeiten reden? Das ist sicherlich heute noch nicht entschieden. Es gibt auch keinen konkreten Vorschlag. Man fasst immer Analogien zu den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts, als Treasury und FED das sozusagen im Einvernehmen schon mal verabredet haben, wie sie zusammenarbeiten wollen. Das könnte man möglicherweise so auch wieder tun. Aber davon sind wir noch ein Stück weit entfernt. Es ist einfach ein Vorschlag, der jetzt auf dem Tisch liegt. Und wie gesagt, in der Theorie würde er wirken wie beschrieben. Ob es dann auch tatsächlich so kommt, steht auf einem anderen Blatt Papier.
Ein Thema müssen wir noch ganz kurz streifen. Bei all den guten Nachrichten von der Berichtssaison, von den Märkten etc. pp. Gibt es eine Anlageklasse, wenn es denn überhaupt schon eine Anlageklasse ist, die hat es richtig erwischt. Der Bitcoin ist massiv abgestürzt. Was ist da los?
Ja, es zeigt sich mal wieder, dass der Bitcoin kein Safe Haven ist, sondern doch sehr viel stärker mit den Technologieaktien korreliert. Also wenn es eben der Technologie nicht so gut geht, wenn es da Fragezeichen sind, haben wir ja gerade alles diskutiert, dann ist der Bitcoin davon betroffen und belastet. Er ist nochmal kein Safe Haven, sondern er ist im Grunde ein Risky Asset, was stark korreliert ist mit Wachstumswerten. Und das zeigt sich in dieser Bewegung mal wieder. Und deswegen muss man sich immer fragen, wenn man sozusagen Absicherungsgeschäfte macht, gerade auch bei höheren Positionen in Technologie, ob sich dann der Bitcoin dafür anbietet oder ob das nicht andere Instrumente sind, wie beispielsweise Gold, was hier sicherlich eine deutlich bessere Funktion in den letzten Tagen, Wochen im Sinne von Safe Haven geliefert hat und Korrelation beziehungsweise Diversifikation.
Wobei auch da haben wir einen größeren Absturz gesehen. Ne? Da hat es ja auch richtig gekracht. Wie läuft es denn beim Gold mittlerweile wieder? Haben wir uns erholt?
Ja, Gold war eben auch genau das Beschriebene. Wir waren bei 5.600. Wir hatten ja schon beim letzten Mal darüber gesprochen, glaube ich, dass es natürlich immer ein bisschen kompliziert ist, wenn man schon einen sehr guten Lauf hinter sich hat und sich dann diese Dynamik aufwärts nochmal beschleunigt. Dann muss man eben auch mal mit Korrekturen rechnen. Hier war es eben so, dass doch viele Anleger ihre Technologiewerte mit Gold abgesichert hatten. Als sie dann Technologie verkauft haben, brauchten sie auch die Absicherung nicht mehr, haben auch Gold verkauft. Damit ist Gold dann von Mitte der 5000er auf knapp 5000 gefallen. Im Moment schwankt es so zwischen 4900 und 5000, würde ich mal grob sagen. Ich glaube aber schon, dass Gold weiterhin der Safe Haven ist, dass die Notenbanken weiter im Markt sein werden und dass Gold sicherlich den stärksten Anstieg hinter sich hat, gesehen hat, aber in den nächsten Monaten wahrscheinlich weiterhin nachgefragt sein wird. Und wir diskutieren im Moment, wo wir glauben, wo es hingehen könnte, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass das Gold in den nächsten 12 Monaten über die 5000 Dollar pro Unze wieder hinausgucken wird.
Ich glaube, das werden wir demnächst sicherlich auch nochmal diskutieren, aber nicht mehr heute. Vielen Dank für diese Perspektiven to go.
Sehr gerne, Jessica.